Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Anfänglich mochte Saul David. Er war ihm zugewandt und zugeneigt. Ja, er liebte ihn sogar. Doch dann wurde Saul neidisch auf David. Er fürchtete und scheute ihn, wollte ihn weghaben, man sollte ihn entfernen. Ja, er wünschte sich sogar seinen Tod. Und das nur deswegen, weil David erfolgreicher war als Saul und die Menschen ihn liebten. Saul fürchtete sich, dass David ihm seinen Thron wegnehmen wird. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 19 und dort ab Vers 1. Und Saul redete mit seinem Sohn Jonathan und mit all seinen Knechten, dass er David töten wolle. Aus dem Neid, der Furcht, der Scheu, der Distanz und der Feindschaft, die in seinem Herzen David gegenüber entstand, wurde nun der Wunsch, und nicht nur der Wunsch, sondern auch die Absicht, David zu töten. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. Und Jonathan berichtete es David und sagte: Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Wusste Saul um die Freundschaft zwischen Jonathan und David? Denn nach dem Sieg Davids gegen Goliath wird uns gesagt in 1. Samuel Kapitel 18, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, also David und Saul waren nach diesem Sieg gegen Goliath im Gespräch gewesen, sagt uns der Autor, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Übrigens genau das, was auch mit Saul passiert ist, als er David begegnet und David an den Königshof kommt, um Saul mit seiner Musik seelischen Frieden zu schenken oder seine Not und seine Ängste und Unsicherheiten zu lindern. Dort heißt es auch, oder der Autor lässt uns daran Anteil haben in 1. Samuel 16, und da ab Vers 21, so kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. So, Jonathan verbindet sich mit David. Und es geht sogar so weit in Vers 3, 18 Vers 3, und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Für mich symbolisch gesehen drückt hier Jonathan aus: David, wenn du der Nachfolger meines Vaters wirst, wenn du eines Tages König in Israel werden wirst, ist das okay für mich? Ich bin dir gegenüber nicht neidisch. Wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Das ist so für mich die Frage: Wusste Saul davon? Oder hat er nicht gedacht, dass sein Sohn sich derart mit David anfreundet, dass er sogar bereit wäre, auf den Thron zu verzichten? Insofern weiht Saul David und auch die Knechte darin ein, dass er beabsichtigt, David zu töten. Und Jonathan richtet sich nun gegen seinen Vater und warnt David. Er sagt zu ihm: Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Ich will aber hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir berichten. Da Sauls Verhalten trennt ihn nicht nur von David, sondern treibt jetzt sogar einen Keil zwischen ihm und seinen Sohn. Das merkt er nicht mal, dass Jonathan sich nun eher auf die Seite Davids schlägt. Vielleicht dachte Saul, das ist doch mein Sohn, der muss doch zu mir stehen, selbst wenn ich solch einen niederträchtigen Plan verfolge, dass ich David umbringe, wird doch sicherlich mein Sohn an meiner Seite sein und mit mir diesen Weg gehen. Doch Jonathan entscheidet sich, mit David zu sprechen. Vers 4. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David. Denn er hat sich nicht an dir versündigt und seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es gesehen und du hast dich darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Starke Worte. Jonathan hätte sich durchaus darüber freuen können, dass David, derjenige, den das Volk liebt, die Menschen, ihre Herzen sind ihm zugewandt. Er ist erfolgreich in all seinen Unternehmungen, in all seinen Kämpfen gegen die Philister, ist David erfolgreich. Er hätte froh sein können und sagen können: Endlich, mein Konkurrent wird von meinem Vater umgebracht, der Weg wird mir geebnet. Aber Jonathan ist nicht so. Jonathan setzt sich nicht nur für David ein, sondern er konfrontiert seinen Vater. Und es sind schon, wie gesagt, starke Worte. Bitte versündige dich nicht an David. Denn er hat dir nichts getan. Vers 4, er hat sich an dir nicht versündigt. Das geht doch nicht. Du kannst ihm nicht Böses antun, wo er dir doch gar nichts Böses getan hat. Nein, im Gegenteil, seine Taten sind dir sehr nützlich. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er war derjenige, der gegen Goliath losgegangen ist. Keiner im Volk, keiner von den Soldaten, und das sagt er nicht, aber das steht letztendlich implizit da, auch du hast dich nicht getraut, gegen Goliath zu kämpfen. Keiner von uns hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er schon. Und Gott hat uns einen großen Sieg geschenkt. Du hast dich sogar darüber gefreut. Erinnerst du dich, Papa? Was ist los mit dir? Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Ja, ohne Ursache. Du begehst einen Mord, Vater. Ist nicht einfach. Das liest sich leicht, habe ich mir so gedacht. Ja klar, David und Jonathan waren Freunde und ist doch klar, dass man Freunden hilft. Aber sich vor dem König hinzustellen, seinem eigenen Vater zu sagen, geh nicht diesen Weg, ist nicht leicht. Und auch sich selbst, Jonathan, hinten anzustellen. Denn er weiß auch nicht, was passieren wird, sollte David in der Tat eines Tages König werden. Was ist denn dann seine Rolle in Israel? Momentan ist er der Sohn des Königs. Mit all dem, was an Privilegien einhergeht. Aber auch Saul, wie ich eingangs erwähnt habe, er hat doch David gemocht, er hat ihn geliebt. Wie weit eigentlich Neid einen Menschen treiben kann. Nochmal Kapitel 18, Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Es war der Tag, an dem die Frauen Saul nur Tausende zuschreiben, die er besiegt hat, David aber Zehntausende. Und das ist böse in den Augen Sauls. Er grimmt darüber. Und dieser Neid führt ihn Schritt für Schritt so weit, dass er bereit ist zu töten, zu morden. Denn aus Neid wird Furcht und aus Furcht wird Scheu und man will mit der Person nichts mehr zu tun haben. Er entfernt David, irgendwie hofft er, dass er durch Intrigen David von selbst umkommt, nämlich durch die Hand der Philister, also treibt er ihn in den Kampf gegen die Philister. Hoffentlich stirbt er auf dem Schlachtfeld, dann muss ich mir nicht die Finger schmutzig machen. Und in 1. Samuel 18, Vers 29, da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Neid führt zu Furcht, zu Feindschaft und dann zu der Bereitschaft, jemanden in diesem Fall wirklich zu töten und nicht nur sprichwörtlich zu töten, indem man schlecht über jemanden redet, seinen Ruf kaputt macht, ihm die Freunde wegnimmt, dazu beiträgt, dass er nicht mehr erfolgreich ist und so weiter. All das kann man ja auch machen, ohne dass man jemand umbringt, obwohl man dann der Person schadet. Aber Saul ist so weit, dass er sogar seinen Knechten sagt und Jonathan sagt, ich will ihn töten. Er macht sie alle zu Komplizen, macht sich aber dadurch auch verwundbar. Denn er weiß nicht, wer von den Knechten, von denen es auch heißt, dass sie David mochten, sich auf einmal auf die Seite David schlägt oder eben in dem Fall sein Sohn Jonathan. Oder war er sich seiner so sicher, dass er sagt, und selbst wenn ich es meinen Knechten und meinem Sohn sage, was kann mir schon passieren? Ich bin der König, ich bin unverwundbar, sie müssen mir gegenüber loyal sein. Vers 6. Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird. Dachte ich mir, wow, er hat auf seinen Sohn gehört. Sein Sohn hat ihn umgestimmt. Saul geht sogar so weit, dass er schwört und sagt, David darf niemals sterben. Ich so, Jonathan, du bist durchgekommen, du bist zu deinem Vater durchgedrungen. Er hat neu darüber nachgedacht, er hat sich besonnen. Das ist ja der Wahnsinn. Positiv gesehen, negativ gesehen, oh nein, wie wankelmütig ist denn eigentlich der Saul? Kann man denn seinen Absichten trauen? Heute sagt er so, morgen sagt er anders. Vers 7, da rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wie früher. Alles ist so wie früher, wie ganz am Anfang, als David an den Hof Sauls kommt, er ihm Musik vorspielt, wenn er unruhig ist und Saul findet seinen Frieden und Saul mag David. Vers 8. Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Da habe ich mich gefragt, Saul, wo bist du denn eigentlich als König? Wieso zieht denn nur David aus? Blättert er nochmal so für mich zurück in Kapitel 18 und nochmal das so durchgelesen und merke, ja, David, er ist es, der auszieht und vor dem Volk einhergeht und das Volk in den Kampf führt. Und damit auch die Möglichkeit hat, mit einem Sieg nach Hause zu kommen. Ja, auch mit einer Niederlage, aber eben auch mit Siegen. Und dass die Menschen mögen ihn. Denn er ist es, der ihnen vorangeht. Er ist der König? Oder anders gefragt, ja, wo ist denn der König? Warum zieht denn der König nicht mit dem Volk in den Krieg und kämpft gegen die Philister? Zu ängstlich geworden? Zu unsicher? Hat er sich zurückgezogen? Weil er David fürchtet? Weil David immer größer und größer und so wie es so schon heißt in 18 Vers 30 und sein Name wurde sehr berühmt. Also David wird immer berühmter und Saul aufgrund dessen, dass er sich zurückzieht, immer unbekannter. Scheuer, unsicherer, furchtsamer. Und er brachte, zurück zu Vers 8, 19, 8, und er brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Vers 9, und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul. Erneut diese Ängste und Unsicherheiten, von denen uns ganz am Anfang oder aus der Sicht von David von früher, wie von früher her kannten, in 1. Samuel 16, Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Also Ängste und Unsicherheiten, Panikattacken, Angstattacken, die ihn packen. Und jetzt sind sie wieder da Das Volk ist bedroht durch die Philister. David zieht in den Kampf. David siegt mit der Armee, kehrt erfolgreich zurück. Und anstatt dass sich Saul freut, packt ihn die Angst. David aber spielte auf der Zither. Es ist unglaublich, dachte ich mir, dass sich David darauf einlässt, auf diesen Wankelmut Sauls. Hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, ich habe genug davon. Ich muss ja nicht am Königshof sein. Oder hätte er müssen? Der Wille des Königs ist der Wille des Königs, dem kann man nicht entgegentreten. Auf jeden Fall lässt er sich darauf ein und fährt fort, Saul ganz demütig zu dienen. Keine Revolte, empört sich nicht gegen Saul, versucht nicht, die Knechte gegen Saul anzustacheln und sich das Königstum zu nehmen, sondern nein, er spielt auf der Zither in der Hoffnung, dass Sauls Geist und Seele sich beruhigen. Vers 10, und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Erneut versucht Saul, David umzubringen. Und David floh und entrann in jener Nacht. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihm dann am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit. Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Wieder ein Mensch, der sich nun gegen Saul wendet, weil Saul zu weit geht. Zuerst Jonathan, sein Sohn, und nun auch Michal, seine Tochter. Weil sie David liebt, warnt sie nun David vor seinem Vater. Und Saul mit seinem Handeln entzweit seine Familie mehr und mehr. Vers 12, und Michal ließ David durchs Fenster hinab, und er eilte fort, floh und entrann. Und Michal nahm den Teraphim, ein Hausgötze, und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch. Und Saul sandte Boten, um David zu holen, und sie sagte, er ist krank. Da sandte Saul noch einmal Boten nach David zu sehen und sagte, bringt ihn im Bett zu mir herauf, dass ich ihn töte. Mittlerweile ist Sauls Neid so weit vorangeschritten, dass es ihm egal ist. Er sagt, bringt ihn, und wenn er im Bett liegt, er soll hierher kommen und ich werde ihn umbringen. Nur mal kurz, Klammer auf, ein Detail in der Geschichte, aber dennoch ein Stück weit auch fragwürdig. Ich dachte mir, wieso haben denn Michal und David einen Hausgötzen? Wenn sie Gott, Jahwe, anbeten, warum haben sie noch einen Hausgötzen da, den sie jetzt als Attrappe verwendet, um so zu tun, als würde David noch im Bett liegen mit dem Ziegenhaar und zugedeckt, wie in einem schlechten Film. Einfach so tun, als wäre er immer noch da. Dabei ist er schon längst über alle Berge. Aber wieso haben die einen Hausgötzen? Das heißt, Moses Wunsch, Josuas Wunsch und nicht nur Wunsch, aber Gottes Absicht und Wille, dass sie die Götzen beiseite tun, das ist noch nicht wirklich geschehen. Sondern viele fahren scheinbar noch durchaus zweigleisig, dreigleisig. Man hat seinen Hausgötzen, aber man spricht und noch auch mit Gott, mit Jahwe und betet ihn an. Zurück zu der Geschichte. Vers 15. Da sandte Saul noch einmal Boten nach David zu sehen und sagte, bringt ihn im Bett zu mir herauf, dass ich ihn töte. Und die Boten kamen und siehe, der Teraphim, also der Hausgötze, lag im Bett und das Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sagte Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen, dass er entrinnen konnte? David ist sein Feind. Und Michal antwortete Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. Kluge Antwort, habe ich mir gedacht. Weil was soll jetzt Saul noch sagen? Auf der anderen Seite auch eine zweischneidige Antwort, denn dadurch kann jetzt Saul so tun, sich selbst gegenüber, das Rechtfertigen, aber auch anderen gegenüber. Seht ihr, er wollte sogar meine Tochter Michal töten. Wir müssen ihn auslöschen. David ist ein gefährlicher Mann. Sogar seine Frau ist er bereit umzubringen, wenn sie ihn nicht gehen lassen will. David aber war geflohen und hatte sich gerettet. Und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel und sie wohnten in Najot. Und es wurde Saul berichtet, siehe, David ist in Najot, in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die weissagten, sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie weissagten. Und man berichtete es Saul und er sandte andere Boten und auch die weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten und auch sie weissagten. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sehu ist. Und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, siehe in Najot, in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. Und auch er zog seine Oberkleider aus und auch er weissagte vor Samuel. Und er fiel hin und lag nackt, also ohne Oberbekleidung, da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagte man, ist auch Saul unter den Propheten? Mit dieser Wendung in der Geschichte habe ich gar nicht gerechnet. Alles habe ich mir vorgestellt, aber nicht, dass Boten, die Saul sendet, auf einmal selber weissagen und dadurch, wie soll man das sagen, so neutralisiert werden. Sie sind nicht mehr fähig, David zu holen und ihn zu Saul zu bringen. Und es wird Saul berichtet und er sagt, okay, gut, diese Boten kann man vergessen. Die nächste Einheit. Und die dasselbe. Auch sie weissagen und sind dadurch verloren oder verlieren die Aufgabe und den Auftrag aus den Augen und bringen David nicht zu Saul. Okay, Saul hört es erneut, sagt, gut, dann die nächste Einheit, zum dritten Mal, die nächsten Boten, auch sie werden neutralisiert, auch sie fangen an, weiszusagen und prophetisch zu reden und verlieren den Auftrag aus den Augen. So entscheidet sich dann Saul, gut, dann gehe ich selbst. Und ich habe den Eindruck, wenn viele von uns diese Geschichte fortschreiben würden, dann würde man sagen, endlich ist das die Möglichkeit, dass Saul und David einander gegenüberstehen, Mann gegen Mann. Es kommt zum Kampf. David tötet Saul. Es ist aber auch gut so, denn es ist Notwehr. Und endlich stirbt der Bösewicht und der Gute kann König in Israel werden und alles wird gut. Happy End. Doch anstatt, dass David geschützt wird vor Saul, passiert das Unerwartete. Gott begegnet Saul ganz persönlich. Das ist völlig, also in meinem Kopf gab es keinen Raum dafür. Ich dachte, Gott hat doch längst Saul schon abgeschrieben. Es geht jetzt nur noch darum, David zu schützen, das Volk vor Saul zu schützen und irgendwie zu schauen, dass Saul stirbt, damit alles besser wird. Aber ganz im Gegenteil, Gott begegnet Saul, so wie er es ganz am Anfang gemacht hat. 1. Samuel, Kapitel 10, nachdem Samuel ihn insgeheim zum Fürsten salbt, 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 1, sagt ihm drei wundersame Zeichen, die passieren werden. Zwei Männer, die er treffen wird, die werden ihm sagen, dass die Eselinnen gefunden sind. Damit kriegt er schon mal eine Ruhe, denn er war auf der Suche nach den verlorenen Eselinnen seines Vaters. Dann wird er drei Männer treffen, die werden ihm und seinem Knecht was zu essen geben, denn sie hatten nichts mehr zu essen. Also auch ihre körperlichen Bedürfnisse werden befriedet oder da wird dafür Sorge getragen. Und das Dritte ist, es wird eine Schar von Propheten vom Hügel Gottes kommen. Er wird denen begegnen und er wird zusammen mit ihnen weissagen, prophetisch reden. Der Geist Gottes wird über ihn kommen und es wird verbunden mit 1. Samuel Kapitel 10, Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Und schon damals diejenigen, die ihn kannten, weil es geschah ganz nah an seinem Wohnort oder Geburtsort, die wundern sich und sagen, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? 10 Vers 11, ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort antwortete und sagte, wer ist denn ihr Vater? Daher ist es zum Sprichwort geworden, ist auch Saul unter den Propheten? Auch jetzt hier, daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten? Der Geist Gottes kam damals über Saul und er wird in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Das ist eine zutiefst persönliche und tiefe Begegnung Gottes mit dem Einzelnen. In dem Fall mit Saul. Und wir haben damals gesagt, bevor Saul König wurde, war er erstmal Prophet. Die Liebe Gottes, seine Güte, seine Barmherzigkeit durchfluten Saul. Und das passiert jetzt erneut. Nicht nur mit seinen Boten, sondern mit Saul selbst. Und ich denke mir, was für ein barmherziger und gütiger Gott. Saul ist aufgrund seines Neides so zerfressen und so verändert, dass er bereit ist, wie sein Sohn ihm sagt, einen Unschuldigen zu töten. Jemandem, der ihm nützlich ist, dem hilft, durch den Gott Rettung in Israel gebracht hat. Das vergisst Saul. Das blendet er irgendwie aus, was auch, wenn man ehrlich ist, verständlich ist. Denn wenn man neidisch ist, dann blendet man vieles aus. Und ist man bereit, eben sehr viel zu tun und Menschen zu verletzen. Und David, Saul ist auf diesem Weg und Gott stellt sich ihm, Anführungszeichen, entgegen, begegnet ihm und sagt, und so lese ich das, Saul, das ist nicht nötig. Das musst du nicht machen. Du bist ein ganz anderer Mensch. Tief in deinem Herzen bist du jemand, der das Gute sucht und das Gute will. Und ich will dir helfen, dass das durchbricht. Geh nicht diesen Weg, Saul. Und ich bin berührt und auch begeistert von der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Und denke mir, Klaus, gut, dass nicht du diese Geschichte weitergeschrieben hast. Denn dann wäre vielleicht ein Western rausgekommen, wo Gute und Böse gegeneinander kämpfen und der Gute siegt. Aber dann ist eben der Böse tot und das will Gott nicht. Gott möchte, dass beide gerettet werden. Und David floh von Najot in Rama und er kam und sagte vor Jonathan und wie diese Begegnung ausgeht und was der nächste Schritt jetzt für David ist, um vor Saul zu fliehen und zu entkommen, das werden wir das nächste Mal gemeinsam lesen. Bei Glaubengeschichten. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.